Wir haben zu reden. Der Allgäu-Hit Sonntag mit Norbert Kolz.
Guten Morgen, ich begrüße Sie. Willkommen zum Sonntag. Mein heutiger Gast kennt sowohl die Kommunalpolitik in Bayern als auch die Landespolitik. Er weiß, wie die Uhren ticken im weiß-blauen Vorzeigebundesland, das von sich behauptet, mit Laptop und Lederhose gleichermaßen erfolgreich zu sein. Auch wenn er politisch der SPD angehört, hat er sich stets seinen eigenen Blick auf die Probleme Bayerns bewahrt. In den nächsten 2 Stunden freue ich mich auf ein Gespräch mit Dr. Paul Wengert. Ja, und nochmal einen wunderschönen guten Morgen und schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Sonntagvormittag hier bei Radio Allgäu-Hit und unserem Sonntag. Immer wieder gehen wir auch in unser Archiv und schauen, wer war denn politisch mal lange Zeit aktiv. Und dann stellen wir fest, irgendwann sind die raus aus der Politik, aus welchen Gründen denn auch immer. Und da haben wir einen SPDler gefunden, Dr. Paul Wengert, der sehr, sehr lange in der Politik war. Er war nicht nur in der Landespolitik, er war auch in der kommunalen Politik. Er war Bürgermeister der Stadt Füssen 1990 bis 2002 und dann Oberbürgermeister der Stadt Augsburg von 2002 bis 2008. Und danach ging es dann schon nahtlos über für den Wahlkreis Schwaben in den Bayerischen Landtag, wo er dann von 2008 bis 2018 Landtagsabgeordneter war. Und dieser Dr. Paul Wengert von der SPD ist heute Morgen hier bei uns. Schönen guten Morgen, Herr Dr. Wengert.
Schönen guten Morgen, Herr Kolz. Vielen Dank für die Einladung.
Haben wir gerne gemacht. Freue mich, dass Sie hier bei uns sind. Sind Sie im Ruhestand oder im Unruhestand?
Also den Begriff Ruhestand habe ich eigentlich nie verwendet, wenn ich beispielsweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in denselbigen zu verabschieden hatte. Ich habe immer von einem neuen Lebensabschnitt gesprochen und in dem befinde ich mich jetzt in der Tat seit Mitte 2019 auch.
Der ganz schön auch unruhig sein kann, dieser neue Lebensabschnitt. Und wenn man sich einmal ein bisschen näher beschäftigt mit Ihrer politischen Karriere, der stellt schon fest, ich sage das jetzt sehr salopp, das ist ein Mann, der hat schon ein bisschen Feuer unter dem Hintern. Würde Ihre Frau, wenn ich mir das erlauben darf, vielleicht sagen, ja, ruhig sitzen kann der sowieso nie, der muss immer wieder was zu tun haben.
Ja, da ist ein bisschen was dran, wobei sich meine Frau nach jetzt 47 Ehejahren daran gewöhnt hat.
Ja, wie es in einer Ehe so ist, man muss sich zwangsläufig auch mit dem anfreunden, dann über die ganzen Jahre, was Ihre Frau mit Sicherheit auch sehr, sehr gerne getan hat. Gehen wir nochmal ganz weit zurück. Was hat Sie eigentlich bewogen? Sie haben, lassen Sie mich auf meinen Zettel hier schauen, Sie haben ja studiert, Sie haben promoviert 1982 Rechtswissenschaften. Sie waren auch, sollte man dazu sagen, von 82 bis 90 waren Sie Richter am Amtsgericht in Augsburg. Sie waren auch Staatsanwalt beim Landgericht Augsburg. Wann haben Sie denn in Ihrem Leben erkannt, dass die Politik einmal auch das sein könnte, was Sie bewegt und wo Sie sich aktiv einbringen?
Also meine politische Sozialisierung, wenn man das im Soziologendeutsch so nennen möchte, die begann über die katholische Jugendarbeit in meiner Geburtsstadt Ellwangen. Wir haben uns damals schon eingesetzt für den Bau eines Jugendzentrums. Wir haben damals als 16-Jährige Wahlkampf gemacht, nicht für eine Partei, sondern gegen eine Partei. Es war damals die NPD, die große, hohe Wahlergebnisse erzielt hatte, dort im Baden-Württembergischen. Und über diesen Weg bin ich dann letztlich zur Politik gekommen und habe gemerkt, jeder muss selbst mit anpacken, wenn es vorwärts gehen soll, wenn es der Gemeinschaft gut gehen soll. So bin ich dann 1972 auch zur SPD gekommen, bin also jetzt fast 53 Jahre lang Mitglied.
Dr. Paul Wengert bei uns zu Gast im Sonntag von Radio Allgäu-Hit an diesem Sonntagvormittag. Wenn Sie jetzt zurückgegangen sind und diese 3 Buchstaben, wenn wir die jetzt austauschen, NPD, und setzen da an dieser Stelle AfD, würden Sie dann auch sagen, dass genau auch das der Kampf gewesen wäre? Oder vielleicht ist es auch heute noch der Kampf für Sie?
Das wäre genau derselbe Kampf gewesen. Es ist ja wirklich erschreckend, dass viele der Ziele, die die AfD vertritt, eins zu eins zu vergleichen sind mit den Zielen, die damals die NPD als wirklich rechtsnationalistische Partei vertreten hat. Ich glaube, ich würde heute genauso, wenn ich 16, 17 Jahre alt wäre, auf die Straße gehen und Aktionen machen. Wir haben damals Büchertische gemacht und wir haben Dinge gemacht, an die kann man sich heute kaum mehr erinnern. Wir sind zum Beispiel mit Lautsprecherwagen übers Land gefahren.
Würden Sie sagen, dass Ihr Elternhaus ein politisches Haus war und aus diesem Grunde Sie dann auch ein politischer Mensch geworden sind?
Ja und nein. Mein Vater war Gewerkschaftsmitglied bei der DAG, er war einfacher Angestellter im E-Werk. Meine Mutter war unpolitisch, aber meine beiden Brüder waren ebenfalls in katholischen Organisationen engagiert und damit natürlich auch politisch interessiert und auch politisch aktiv. Aber nicht so wie ich relativ früh mit 19 Jahren in einer Partei. Mein ältester Bruder ist erst deutlich später dann in Rheinland-Pfalz bzw. Nordrhein-Westfalen in die CDU eingetreten.
War das für Sie von Anfang an, also nochmal zurück zu dem Zeitpunkt, wo Sie dann entschieden haben, auch politisch aktiv zu sein, war dann die SPD schon vorprogrammiert? Oder war das für Sie dann auch noch eine Abwägung? Haben Sie Zweifel gehabt? Haben Sie andere Wege eventuell auch noch mit berücksichtigt, wo Sie gesagt hätten, na, die wären da auch noch interessant?
Ja, da gibt es eine kleine Episode. Ich wäre fast Ortsvorsitzender der Jungen Union geworden, weil mein Lateinprofessor, der Ortsvorsitzende der CDU in Ellwangen gewesen ist und kam mal auf mich zu und hat mich gebeten, ich soll doch mal schauen, weil er ja meine Aktivitäten kannte, ob ich nicht ein paar junge Leute zusammenbringen könnte. Er möchte die Junge Union in Ellwangen wiederbeleben und ich habe natürlich meinem Lehrer damals nicht widersprochen. Ich habe das gemacht. Wir waren in einem Gasthof beisammen und als fast alle Positionen vergeben waren, hat er mich gefragt, ja, Sie haben ja noch gar kein Amt. Da habe ich gesagt, ja, ich bin ja auch gar nicht Mitglied. Ein paar Monate später sollte ich dann tatsächlich den Vorsitz übernehmen und es ist daran gescheitert, dass der damalige Vorsitzende den Termin verpasst hat und ich bin da nicht unglücklich darüber. Das wäre wirklich, glaube ich, in Anführungszeichen eine Jugendsünde gewesen.
Die Sie jetzt so bewerten. Wir gehen nach der Musik aber bitte dahin nochmal zurück, gemeinsam mit meinem Gast Dr. Paul Wengert von der SPD, als Politiker nicht mehr aktiv, aber als Person für den Sonntag immer noch sehr, sehr interessant. Und darüber nochmal zurückzukommen, dass das eine Jugendsünde gewesen wäre, das möchte ich noch ein bisschen gern konkretisiert haben. Bis gleich. Herr Dr. Wengert, nochmal, wie ich gesagt habe, zurück zu dieser Zeit damals, dass man Sie gefragt hatte um die Position eines Vorsitzenden bei der Jungen Union, was dann aus terminlichen Gründen irgendwie nicht funktioniert hat. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, es sei eine Jugendsünde gewesen. Ich will Sie jetzt hier da nicht festnageln, aber damals muss ja in Ihrem Inneren, auch wenn Sie dem Lehrer nicht widersprechen wollten, muss ja was gewesen sein, wo Sie gesagt haben, naja, mit dem, was die machen, mit den Zielen, mit der Ideologie, könnte ich mich schon anfreunden. Und heute, beziehungsweise Jahrzehnte SPD, beißt sich.
Ja, es war einfach so damals, die absolut herrschende Partei in meiner Geburtsstadt war eben die CDU. Sie hat alles bestimmt und das war etwas, was man als junger Mann ohnehin nicht so sehr schätzt. Man ist da eher ein bisschen unkonventionell. Die alten Herren, damals gab es noch gar keine Frauen in dieser Partei, die waren also nicht unbedingt die großen Sympathieträger im Auge eines 16- oder 17-Jährigen. Und ich konnte mich auch damals bei oberflächlicher Prüfung eben nicht so sehr für die Ziele der CDU begeistern. Mich hat fasziniert das Wertegerüst der SPD von Freiheit, von Demokratie, von Gleichheit, von Brüderlichkeit aus der Geschichte einer 130-jährigen Partei. Und wie gesagt, ich bin über die katholische Jugendarbeit sozialisiert worden, zur Politik gekommen. Und da war das für mich einfach ein ganz geradliniger Weg, dann in die SPD einzutreten.
So kurz vor der Bundestagswahl, wir hatten auch darüber gesprochen, wollen wir natürlich keine Wahlwerbung machen, aber für die SPD war ja nun ihre politische Laufbahn ein Glücksfall. Ich wiederhole es noch einmal. Sie waren 12 Jahre in der Stadt Füssen erster Bürgermeister, Sie waren 6 Jahre in Augsburg Oberbürgermeister und dann waren Sie 10 Jahre Landtagsabgeordneter für die SPD, sind dann nicht mehr wiedergewählt worden, weil das Ergebnis damals für die SPD wirklich sehr, sehr, sehr schlecht war. Gehen wir zurück in das Jahr 2018, als Sie dann da zur Kenntnis nehmen mussten, das klappt jetzt nicht mehr. Wie ist das bei Ihnen angekommen?
Ja, zunächst war ich natürlich sehr, sehr enttäuscht. Ich war ja hochaktiv. Ich bin seit 1990 in diesem Wahlkreis unterwegs gewesen im Ostallgäu, in Schwaben. Ich war Bürgermeister, ich war Oberbürgermeister. Und für mich war es schon eine eine harte Erkenntnis erleben zu müssen, dass die Partei damals von 20,6% bei der vorhergehenden Wahl auf 9,5%, glaube ich, geschrumpft ist. Und dass ich dann, dass mir dann 400 Stimmen gefehlt haben zum Wiedereinzug in den Bayerischen Landtag. Und was mich am meisten betroffen hat, das war, dass ein völlig unbekannter Kandidat der sogenannten Alternative für Deutschland mehr Stimmen bekommen hat als ich. Das hat mich hart getroffen, wenn Sie sich viele, viele Jahre die Hacken ablaufen für die Menschen in ihrer Umgebung und erleben dann sowas, dann ist die Enttäuschung natürlich sehr, sehr groß.
Die Enttäuschungen, die ein Dr. Paul Wengert von der SPD erlebt hat, hat er gerade geschildert hier im Sonntag von Radio Allgäu-Hit. Wenn Sie nach Verantwortlichkeiten suchen für dieses Ausscheiden und ich sage Ihnen, wie haben Sie sich selbst in die Verantwortung genommen? Was ist die Ursache, dass die SPD so miserabel abgeschnitten hat? Was sind Gründe dafür, dass die AfD so zugelegt hat?
Ich sehe da einfach eine Verschiebung im Wertegerüst und habe leider auch die Erfahrung gemacht, dass viele Wählerinnen und Wähler die getane Arbeit eigentlich gar nicht bewerten, sondern auf sehr einfache Parolen oft abzielen. Leistung, die ja immer wieder so unterstrichen wird, hat sich hier leider nicht ausbezahlt für mich. Wie gesagt, das hat mich sehr hart getroffen. Aber es war auch die gesamtpolitische Situation, das Erstarken der rechten Seite und gleichzeitig natürlich die Problematik, dass wir als sozialdemokratische Partei in Bayern nie wirklich in Regierungsverantwortung zeigen konnten, was wir können, wie wir unsere Ziele umsetzen können. Seit über 70 Jahren regiert hier nur eine Partei. Mit gewissen Anhängseln gelegentlich, ob es FDP ist oder ob das auch mal Freie Wähler sind, aber im Prinzip ist es eine Partei, die hier das Sagen hat. Und wenn sie eben ihre Fähigkeiten nicht unter Beweis stellen können, dann sind sie für ja doch eine ganze Menge von Wählerinnen und Wählern uninteressant.
Das SPD-Urgestein Paul Wengert ist zu Gast im Sonntalk und nach der nächsten Musik möchte ich diesen Begriff Werte, der so oft benutzt wird, den würde ich gerne aus Ihrem Munde nochmal eine Art Definition bekommen. Es ist sicher unbestritten, dass Werte für uns Menschen erstens sehr, sehr wichtig sind und dass wir uns nach Werten richten sollten. Dr. Paul Wengert von der SPD ist zu Gast bei mir am Sonntag an diesem Vormittag. Jeder definiert aber die Werte, die sein Leben bestimmen, Herr Dr. Wengert, ja letztlich denn selbst. Wenn Sie immer noch auch, wenn nicht aktiver, aber doch mitten im Geschehen, Sie sind da mit Sicherheit in der Politik noch ganz dicke drin, wenn Sie diesen Begriff Werte noch einmal definieren, was sind das für Werte oder die Werte, die Sie vielleicht meinen, sind das die Werte, die die Menschen im Alltag bewegen?
Also ich sag's mal andersrum. Vielfach gilt heute ja der Satz, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist an alle gedacht. Und genau das ist der falsche Weg, denn damit gehen viele wichtige Regeln für unser Zusammenleben verloren. Sie werden mit Füßen getreten, sie gehen unter. Für mich ist es wichtig in einer Gesellschaft, dass man füreinander einsteht, dass man Respekt voreinander hat, dass man den anderen achtet, auch wenn man seine Meinung nicht teilt und dass man sich auch für andere einsetzt, die Hilfe oder Unterstützung brauchen. Das ist so ein Wertegerüst, das ich zeitlebens vertreten habe. Das heißt nicht, dass man sich selbst kasteien muss, dass man gar nicht an sich selbst denken darf. Nein, ganz im Gegenteil. Natürlich muss man selbst erst auch gewisse Stärke entwickeln und Größe entwickeln, um anderen auch beistehen zu können. Aber wenn man diesen Punkt erreicht hat, dann sollte man das auch tun und nicht dem Grundsatz nachgehen, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht.
Herr Dr. Wengert, wenn ich jetzt sage und nehme uns dann beide, die von Anfang an mit der Bildung, mit dem Bildungsgrad, mit der Existenz, mit der Sicherung der Existenz, mit wirtschaftlichem Wohlstand, dass die doch sehr leicht die von Ihnen jetzt vorhin genannten Werte natürlich ganz hoch halten können. Das kann bei Menschen, die aber ganz unten sind und davon gibt es immer mehr, glauben Sie, dass die jeden Tag an diese Werte denken und ihre eigene Wertigkeit dahingehend aufbauen, indem sie ganz sagen, meine Wertigkeit ist heute, wie komme ich über die Runden? Wie kann ich die Kinder ernähren? Wie bin ich in der Lage überhaupt, auch am Ende des Monats mit meiner Familie über die Runden zu kommen?
Also ich bin überzeugt davon, dass die Einhaltung von Werten nicht vom sozialen Status abhängt. Ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen, was den finanziellen Hintergrund angeht. Wir waren drei Kinder. Mein Vater war Alleinverdiener. Ich weiß, als ich 7, 8 Jahre alt war, da hatte er gerade mal 350 Mark verdient, also Ende der oder Mitte der 50er Jahre. Bei uns ist wirklich sehr, sehr gespart worden. Wir haben, wenn wir beim Einkaufen vergessen haben, die Rabattmärkchen mitzubringen, dann mussten wir die hingehen und die Rabattmärkchen holen. Es gab vielleicht einmal, zweimal in der Woche Fleisch und dann halt für 5 Personen vielleicht 300, 400 Gramm. Also wir waren sicher nicht auf Rosen gebettet, aber wir sind anständig miteinander umgegangen. Wir haben vernünftig miteinander geredet und wir haben auch immer anderen Leuten geholfen. Mhm. Auch wenn wir selbst jetzt nicht besonders gut ausgestattet waren finanziell.
Also ich beziehe mich jetzt da auch explizit mit ein und sage, Sie und ich, wir waren nicht auf Rosen gebettet, aber wir waren nicht arm. Wenn Sie sich die Zahlen, wir brauchen jetzt nicht über Zahlen reden, wenn Sie sich die neuesten Statistiken anschauen, dann ist die Armut in einem in einem der reichsten Länder Europas, dem drittreichsten Land auf der Welt, dann ist die Armut sehr, sehr hoch und sie wird schlimmer werden. Das sagen alle, die auch nicht unbedingt der SPD nahestehen.
Das ist genau der Punkt. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer mehr auseinander. Genau hier setzt ja die Politik auch meiner Partei an, diese Schere zu verhindern, dass diese Schere sich noch weiter öffnet und im besten Fall zu erreichen, dass die Schere sich langsam wieder schließt. Aber auf der anderen Seite, denke ich, gibt es heute nicht zuletzt durch die Arbeit meiner Partei, der Sozialdemokratischen Partei, so viele Unterstützungsleistungen wie noch nie für Menschen, die nun verschuldet oder unverschuldet in Notlagen geraten sind. Das sollte man auch würdigen und sollte man auch werden. Und eins muss ich auch sagen, man darf sich natürlich auch nicht zurücklehnen und ausschließlich auf Unterstützung von Dritten warten, sondern man muss selbst natürlich auch anpacken. Ich glaube, am schwierigsten ist es heutzutage für Alleinerziehende mit Kindern, die oftmals sich zu Recht alleingelassen fühlen, aber auch von der Gesellschaft alleingelassen fühlen, nicht nur von der Politik, obwohl diese sich bemüht, sie zu unterstützen. Und wenn ich da in das Programm dieser sogenannten Alternativen schaue und sehe, dass es eigentlich die Alleinerziehenden gar nicht gibt, das heißt, dass die Mittel für diese gestrichen werden sollen, dann graust es mir davor.
Gibt es innerhalb der SPD Vorbilder, die Sie geprägt haben, bei denen Sie auch Anleihen genommen haben für eigene politische Ziele?
Da werden Ihnen die meisten Sozialdemokraten zwei Namen sagen. Zum einen Willy Brandt und zum anderen Helmut Schmidt. Das ist bei mir nicht anders. Ich durfte beide großen Politiker noch persönlich kennenlernen. Willy Brandt im Wahlkampf 1972, auch in meiner Heimatstadt in Ellwangen. Aber ich habe darüber hinaus auch den einen oder anderen Sozialdemokraten erlebt, der für mich Vorbild war. Mein politischer Ziehvater ist Dr. Alfred Geisel, der damalige Abgeordnete meines Heimatwahlkreises, von dem ich viel gelernt habe, den ich in den Wahlkämpfen unterstützt habe, der ein äußerst ehrenhafter Mann gewesen ist und 2 oder 3 Legislaturperioden dann auch erster Vizepräsident des Baden-Württembergischen Landtags.
Seit 2018 ist er im Ruhestand, Klammer auf, Unruhestand, Klammer zu, Dr. Paul Wingert von der SPD. Er ist Gast heute Vormittag bei Radio Allgäu im Sonntag. Vor dem letzten Take vor den 11 Uhr Nachrichten, Herr Dr. Wingert, würde ich Sie dann ganz gerne fragen, was hat Sie denn mehr geprägt, die kommunalpolitische Zeit oder dann die Politik in München? Darüber unterhalten wir uns gleich. Allgäu-Hit. 6 Jahre ist es her, da ist er aus der Politik raus. Mein heutiger Gast im Sonntag von Radio Allgäu-Hit, Dr. Paul Wingert von der SPD. Er war 10 Jahre, 2008 bis 2018, Landtagsabgeordneter. Herr Dr. Wingert, jetzt haben Sie gerade, als die Musik lief, haben Sie mir gesagt, 40 Jahre, ein Jubiläum. Was ist das genau?
Ja, ich bin im letzten Jahr 40 Jahre in der Kommunalpolitik tätig. 1984 begann das mit dem Einzug in den Gemeinderat der Gemeinde Horgau bei Augsburg, die es eigentlich ein halbes Jahr vorher gar nicht mehr gegeben hat. Sie war zwangseingemeindet und wir mussten die Gemeinde komplett, die Verwaltung neu aufbauen. Es folgten dann die Zeiten im Kreistag Ostallgäu, die Zeiten als Bürgermeister, als Oberbürgermeister. Jetzt bin ich seit 2014 wieder im Kreistag Ostallgäu und seit 5 Jahren auch stellvertretender Landrat. Also ich konnte letztes Jahr mein 40-jähriges aktives kommunalpolitisches Jubiläum feiern.
Dann 18 Jahre Kommunalpolitik in Fürstenbürgermeister, in Augsburg Oberbürgermeister, 10 Jahre Landtag für die SPD. Was hat Sie mehr geprägt, das Kommunale oder die Landespolitik?
Sowohl die Kommunal- als auch die Landespolitik haben mich geprägt. In beiden Bereichen habe ich positive und negative Erfahrungen gemacht. Aber wenn ich jetzt insgesamt eine Bilanz ziehe, dann war natürlich die Zeit als Kommunalpolitiker in der Exekutive, als Bürgermeister und Oberbürgermeister, die mehr Kreativität erlaubt hat, in der man wesentlich mehr bewegen konnte und in der ich wesentlich mehr bewegt habe, als es mir dann möglich war im Bayerischen Landtag. Es ist klar, wenn Sie Chef einer Behörde sind, eines großen Gemeinwesens, dann können Sie natürlich wesentlich mehr am Abend Dinge aufzählen, die Sie an dem Tag erreicht haben. Also wenn Sie Mitglied eines Kollektivs sind, und das ist es ja, wenn Sie einer Fraktion in einem Parlament angehören, da sind Sie Teil eines Kollektivs, aber Sie haben keine exekutiven Möglichkeiten, sondern Sie können alles, was Sie gerne möchten, nur in Gesetzesform gleiten. Und als Oppositionspartei sind einem dort deutlich Schranken gesetzt.
Für die SPD natürlich in Bayern immer schwierig. Opposition ist ein Dauerzustand für die SPD.
Bedauerlicherweise, ja.
Gut, das kann ich verstehen, dass Sie das dazu sagen. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich Sie, Dr. Paul Wengert von der SPD, mein Gast im Sonntag an diesem Sonntagvormittag hier bei Radio Allgäu, dass ich Sie überstrapaziere. Gehen wir zurück in die 12 Jahre erster Bürgermeister der Stadt Füssen. 2 Fragen. Was war etwas, wo Sie heute voller Stolz sagen, konnte ich durchsetzen? Und was war in Füssen genau das Gegenteil, dass Sie gesagt haben, hätte ich gerne, hat leider nicht geklappt?
Was ich in Füssen durchsetzen konnte, war vor allem die deutliche Verbesserung der Infrastruktur, ob das der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung, des Feuerlöschwesen war oder natürlich ein Aufbau einer modernen Tourismusverwaltung. Was mir gelungen ist, natürlich zusammen mit anderen, dass wir seit 2000 ein unglaublich tolles Festspielhaus in Füssen haben, was mir leider nicht gelungen ist. Das ist der Bau einer großen König Ludwig Wasser- und Klangweltentherme auf dem Bereich der früheren Füssener Textil AG, dieser Halbinsel im Lech. Das war noch ein großes Vorhaben, das ich auch mit dem Stadtrat so weit vorangetrieben hatte, dass wir sogar schon die Bohrgenehmigung für Thermalwasser aus 1600 Meter Tiefe hatten. Aber bei der entscheidenden Abstimmung habe ich dann im Stadtrat eine 12-10 Niederlage hinnehmen müssen. Das bedauere ich heute immer noch sehr.
Also die beiden Dinge, die in Füssen zum einen erfolgreich funktioniert und dann bei der Abstimmung dann eben daneben gegangen ist. Wobei man bei dem Festspielhaus in Füssen schon sagen muss, wirtschaftlich gab es ja mal eine Zeit, da war es ziemlich eng.
Ja, für das Festspielhaus gab es nicht nur rosige Zeiten, es gab nach 2003 und dem damaligen Konkurs oder der Insolvenz der damaligen Gesellschaft ja einen Leerstand, der dann glücklicherweise nach 2 Jahren wieder beseitigt war. Es kam dann eine erneute Insolvenz dazu, aber letztlich hat dieses Festspielhaus zweimal den damaligen Gesellschaftern vielleicht nicht das eingetragen, was sie sich erhofft haben. Aber für die Stadt war es insgesamt ein unglaublicher Gewinn, wenn Sie an die Umwegrendite denken, an die Bekanntheit, die die Stadt damit erlangt hat. Und natürlich auch Schaffung von Arbeitsplätzen, das darf man auch nicht unter den Tisch kehren. Und viele, viele, viele Übernachtungen mehr, als wir je zuvor hatten.
Ganz kurz vor den 11 Uhr Weltnachrichten bei uns 2002, 2008, 6 Jahre, OB in Augsburg. Was ist hervorragend gelungen bei anderen Geschichten? Wo haben Sie, sagen Sie, schade, war nicht?
Also ich möchte 2 Projekte herausheben. Das ist zum einen die Mobilitätsdrehscheibe Augsburg, mit der wir Augsburg auf einen ganz anderen Stand gebracht haben, als vorher mit dem Ausbau des Königsplatzes, mit den zwei neuen Straßenbahnlinien, mit dem Totalumbau des Hauptbahnhofes in Augsburg. Und das andere war der Bau der Stadtbibliothek, die viele, viele Jahre verzögert worden ist und es mir damals gelungen ist, auch dieses Projekt auf die Schienen zu bringen, neben vielen, vielen anderen Projekten, vor allem natürlich im kulturellen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, aber auch im sozialen Bereich.
Was ging daneben?
Ja, daneben ging letztlich, dass ich 2008 nicht wiedergewählt worden bin und das hat manchen Projekten sehr geschadet, die dadurch sehr stark verzögert worden sind. Gerade die Mobilitätsdrehscheibe, der Umbau des Hauptbahnhofs, der hätte vor 4 Jahren schon abgeschlossen sein sollen, ist er aber immer noch nicht.
Ja gut, Sie haben die Kommunalpolitik verloren, haben die Landespolitik aber dann gewonnen, denn Sie sind ja im Prinzip danach nahtlos für den Wahlkreis Schwaben in den Bayerischen Landtag gewählt worden. Musik, die Weltnachrichten um 11 Uhr, danach gehen wir, Herr Dr. Bengert, mein Gast von der SPD an diesem Sonntagvormittag hier bei Radio Allgäu, gehen wir dann so langsam rüber zur Bundespolitik, wenn Sie damit einverstanden sind. Bis später. Allgäu-Hit. Zurück in der zweiten Stunde nach den 11 Uhr Nachrichten. Wir haben Sie wieder informiert über das Neueste in der großen, weiten Welt. Norbert Kohl sagt noch einmal guten Morgen zu Ihnen und sagt guten Morgen zu Dr. Paul Bengert von der SPD, der noch eine weitere Stunde zu Gast hier bei Radio Allgäu im Sonntag ist. Herr Dr. Bengert, Sie haben über die Kommunalpolitik gesprochen. Am Ende 2008 und dann nahtlos in die Landespolitik, da habe ich so ein bisschen doch rausgehört, Sie sind leider nicht mehr wiedergewählt worden. Heißt also, Sie wären viel lieber in der Kommunalpolitik geblieben.
Ja, selbstverständlich. Ich hatte mich auf eine längere Zeit in Augsburg eingestellt. Es ist ja so, in der Kommunalpolitik sind 6 Jahre eine sehr, sehr kurze Zeit. Die Dinge entwickeln sich im Kommunalen, gerade was große Projekte angeht, eher in Dekaden als in Jahren. Und in 6 Jahren können Sie viel bewegen, viel anstoßen, aber auch manches nicht zu Ende führen. Ich hätte gern vieles noch zu Ende geführt und wäre gerne noch mindestens 6 Jahre Oberbürgermeister in Augsburg geblieben. Ich hatte noch viele Ideen in meinem Köcher, aber die konnte ich leider dann nicht mehr umsetzen.
Hätten Sie ganz gerne in Bayern die lange Zeit von 8 Jahren wie in Baden-Württemberg für einen Bürgermeister?
Das kommt auf die Perspektive an. Als Bürgermeister oder Oberbürgermeister ist man natürlich froh, wenn man eine möglichst lange Wahlperiode hat, weil man dort halt auch mehr unternehmen, mehr umsetzen kann. Aus Sicht der Wählerinnen und Wähler ist es vielleicht nicht so günstig, wenn mit einer oder zwei Wiederwahlen ein Amtsträger 20 Jahre im Amt bleibt, wie das in Baden-Württemberg ja früher der Fall war. Also das ist immer eine Frage des Standpunktes und der Sichtweise.
Sie haben ja gerade den Unterschied schon erklärt zwischen der Kommunalpolitik zum einen, wo man denn der Macher sein kann. Man bekommt die Ergebnisse, man bekommt die Erfolge, auch sicher den Applaus dazu. Man kann maßgeblich, kann man Dinge dann auch entscheiden, weniger in der Landespolitik. Da waren Sie aber dann 10 Jahre, bin mir jetzt nicht sicher. Es hat einmal, war es Wehn, ein SPDler gesagt hat, Opposition ist scheiße.
Da hat Herbert Wehner sicherlich recht gehabt. Ich weiß nicht, ob es von ihm stammt. Ich meine eher von Franz Müntefering. Aber egal von wem stammt, der Satz ist zwar trivial, aber er stimmt.
Weil man gar nichts bewegen kann und in Bayern erst recht.
Nein, das würde ich so nicht sehen. Natürlich können Sie auch aus der Opposition raus viel bewegen. Es ist ja oft so, dass Gesetzesvorschläge, die eine Oppositionsfraktion einbringt, zwar zunächst abgelehnt werden, aber wenn Sie dann 1-2 Jahre abwarten, tauchen die Vorschläge dann wieder in Regierungsvorlagen auf, werden plötzlich von der Regierungsfraktion übernommen. Ich kann mich an einen Fall erinnern, als die CSU dann mal ein Gesetzesvorhaben eingebracht hat. Das war 1:1 von einer Oppositionspartei abgeschrieben. Sie haben nicht einmal versucht, den Schein zu erwecken, als ob es eine eigene Idee gewesen ist. Also das kommt vor und da können Sie natürlich auch viel bewegen auf diese Weise und natürlich durch kritische Nachfragen, durch immer wieder Nachbohren an wunden Stellen können Sie natürlich die Exekutive und die Staatsregierung und auch die Regierungspartei in Bewegung versetzen. Also Opposition ist nicht überflüssig, sondern Opposition ist ganz, ganz wichtig, um den demokratischen Prozess zu bewegen und zwar nach vorne.
Jetzt fragen wir doch das SPD-Urgestein Dr. Paul Wengert in diesem Sonntag dann auch. Jetzt geht es ans Eingemachte. Liegt es daran, dass die SPD in Bayern auch immer die falschen, die schlechten Kandidaten hatte? Die Ergebnisse waren ja nicht so berauschend. Ich glaube, bestes Ergebnis hatte die SPD in Bayern mit Renate Schmidt gehabt. Da war mal 30% drin. Davon kann die SPD ja schon lange nur noch träumen, wenn überhaupt.
Ja, Volkmar Gabert lag sogar noch darüber, da waren es, glaube ich, sogar mal 32%. Ich kann mich erinnern, dass die SPD-Fraktion mal 73 Mitglieder hatte bei einer Landtagsstärke von 180 Mitgliedern. Ich habe die Zeit erlebt, als wir dann 41 gewesen sind, das ist auch noch ganz stattlich. Aber ich glaube nicht, dass es an den falschen Leuten lag. Wir haben sicher mit die Besten genommen, die wir vorne hingewählt haben, aber die Auswahlmöglichkeiten sind natürlich nicht allzu groß, wenn Sie bedenken, dass eine Partei 60, 70 Jahren in der Opposition ist. Ich kann mich gut erinnern, wie auch ganz gute Leute abgewandert sind in andere Länder. Ich denke zum Beispiel an die jüngst verstorbene Claudia Martini, die eine hervorragende sozialdemokratische Politikerin war in Bayern, die aber dann nach Rheinland-Pfalz gegangen ist und dort Ministerin wurde. Also das ist wirklich ein hartes Brot für die SPD hier in Bayern. Und natürlich ist es so, dass jemand, der nach oben strebt, versucht, ein Bundestagsmandat zu bekommen oder in einem anderen Land zu reüssieren.
Teilen wir doch Bayern mal ein bisschen so auf und, und schauen uns, kein Problem, schauen uns doch mal Bayern an und ziehen da in der Mitte etwa eine Grenze, ganz pauschal gesagt. Im Norden stärkte die SPD, da waren gewisse Chancen, je mehr nach Süden hin, immer wieder schlechter. Es liegt ja letztlich am Wahlvolk, welches Ergebnis dabei rauskommt. Wenn wir zurück hier im Allgäu jetzt nochmal gehen, da ist auch die CSU sehr stark, die SPD weniger. Das liegt ja an den Menschen letztlich. Was ist das? Was macht das aus? Was ist das für ein Volk? Warum entscheiden die sich so?
Also wenn ich das erklären könnte, dann würde ich wahrscheinlich sofort zurück in die Landespolitik berufen werden von meiner Partei. Es ist teilweise in der Tat ein Phänomen. Diese Grenze Nord und Süd kann ich mir nur damit erklären und teilweise gilt es ja auch für die Oberpfalz, dass in den mehr industrialisierten Bereichen die SPD stärkere Ergebnisse hatte in der Vergangenheit und immer noch hat, als in den eher ländlich strukturierten Gebieten, wobei das jetzt immer mehr in den Hintergrund trifft, denn Schwaben wird ja sehr oft verbunden mit schöne Landschaft, Berge, Seen, Kühe, Käse und viele verkennen, dass wir hier eine wirklich bestaufgestellte Industrielandschaft haben, dass wir Hightech-Industrieunternehmen hier haben, dass wir sehr innovative Handwerksbetriebe haben, die Nischen mit ihren Nischenprodukten oft Weltmarktführer sind. Also das vermischt sich immer mehr und insofern habe ich schon noch einen Funken Hoffnung, dass die SPD auch im südlichen Bayern wieder stärker wird, als das im Moment der Fall ist.
Das schließe ich jetzt vor der Musik ab und sage mal so salopp, Ihr Wort in Gottes Ohr.
Ja, je mehr das unterstützen, umso besser.
Genau, Musik wieder. Ja, wie heißt es so schön, dass man, ich glaube, vor Gericht und auf hoher See.
Ja, hilft dir nur, liebe Gott.
Ganz genau. Vielleicht gilt das für die Politik irgendwie auch so ein bisschen. Haben Sie eigentlich mal überlegt, schon vorher, aber vielleicht insbesondere nach dem Ende im Landtag 2018 in die Bundespolitik zu gehen?
Nein, das war für mich eigentlich nie die Überlegung. Ich hätte in den 80er Jahren, also in der Zeit, in der ich im Landkreis Augsburg zu Hause war, als Richter und als Staatsanwalt beruflich tätig gewesen bin, hätte ich die Möglichkeit gehabt, mich für ein oder um ein Bundestagsmandat zu bemühen. Ich habe das damals nicht gemacht und zwar aus Rücksicht auf meine Familie. Wir hatten damals zwei kleine Kinder, wir hatten frisch eine Doppelhaushälfte gebaut und für mich war es einfach eine nicht besonders gute Vorstellung, das halbe Jahr in Bonn damals beziehungsweise später in Berlin sein zu sollen und am Wochenende auch permanent politisch unterwegs sein zu müssen. Also es waren familiäre Überlegungen, die ich vorangestellt habe und deswegen mich auch nie für ein Bundestagsmandat beworben habe.
Wenn ich Ihnen jetzt sage, das System Kommunalpolitik ist auch gewissermaßen ein bisschen träge. Das System Landespolitik ist dann noch mehr träge. Und für die Bundespolitik, die Steigerung erspare ich mir dann jetzt. Ist da was Wahres dran?
Das ist natürlich die Frage, was man jetzt in der Politik als träge besteht. es gilt vielleicht eine Erfahrung aus der Seefahrt. Je größer der Dampfer, desto langsamer bewegt er sich und desto länger braucht er, bis er den Kurs wechselt oder auch mal eine Bremse reinhaut. So ähnlich mag es auch in der Politik sein. Wissen Sie, es ist einfach sehr befriedigend, wenn Sie als Bürgermeister morgens einen Missstand erkennen und Ihre Mitarbeiter bitten, diesen Missstand abzustellen und abends sehen, das ist gemacht worden. Das werden Sie in der Landespolitik oder in der Bundespolitik eher nicht finden, zumindest nicht in der Geschwindigkeit.
Ja gut, kommen wir doch zur Geschwindigkeit und bleiben wir dabei. Also wie Sie es gerade erklärt haben, das fand ich gut mit der Seefahrt, wenn wir uns den Dampfer der Bundespolitik die letzten Jahre dann anschauen, war da überhaupt eine Geschwindigkeit in Knoten messbar oder war da der Rückwärtsgang?
Ja, bewegt hat sich der Dampfer ständig, aber der Kurs war nicht immer ganz klar. Aber das liegt natürlich auch daran, wenn Sie dann einen Kapitän haben, dem der erste und zweite Offizier ständig ins Ruder fällt, dann ist es nicht so ganz einfach, mit der optimalen Geschwindigkeit Kurs zu halten.
Jetzt ist dieses Schiff, um bei diesem schönen Beispiel zu bleiben, mit einem Kapitän, das ist ja jetzt nicht das ZDF-Traumschiff mit Florian Silbereisen, sondern das Schiff, das hat ja nun eine andere Qualität und Herausforderung. War der Kapitän der Richtige, in dem Fall eben ein richtiger Politiker und nicht ein Schauspieler?
Ja, nun, dass Politik nur von richtigen Politikern gemacht werden kann und nicht von Schauspielern gemacht werden sollte, das dürfte weithin klar sein. Es gibt Ausnahmen, denn auch der Präsident Zelensky war nicht immer Politiker, sondern kommt ja mehr aus dem Entertainment. Es gab einmal einen amerikanischen Präsidenten, der
Ronald
auch
Reagan,
aus
Western-Darsteller,
Arnold
Schwarzenegger in Kalifornien.
Aber wir in Old Europe, im alten Europa, sind es eher gewöhnt, dass Menschen politische Führungsämter übernehmen, die das auch schon länger gemacht haben, die Erfahrung mitbringen. Und insofern, glaube ich, war Olaf Scholz der Richtige, der viel Erfahrung in Regierungsämtern mitgebracht hat und der sicherlich auch geführt hat, wenn vielleicht auch nicht in der Art, wie sich's manche Mitbürgerinnen und Mitbürger vorgestellt haben, dass er wesentlich öfters mit der Faust auf den Tisch haut.
Gut, jetzt wollen wir keine Wahlwerbung für die SPD, wir hatten vor der Sendung darüber gesprochen, aber Sie haben ja zum Schluss jetzt auch gesagt, wurde Kritik geübt, dass er vielleicht viel früher hätte mit der Faust, wie Sie es gesagt haben, auf den Tisch klopfen müssen oder vielleicht auch Personalentscheidungen hätte treffen müssen. Vielleicht war die einzige, die er getroffen hat, ich kann mich jetzt so zumindest in diesem Umfang an die Lindner-Entscheidung nur erinnern, hätte da viel früher was passieren müssen.
Ich denke, viele hätten sich das gewünscht. Ich aus Sicht meiner Partei hätte mir das selbstverständlich auch gewünscht, aber das ist von der rechtlichen Seite her eben schwierig, denn wer in einem Kabinett sitzt, das bestimmt die jeweilige Fraktion, die jeweilige Partei und der Bundeskanzler schlägt die entsprechenden Kandidatinnen und Kandidaten dem Bundespräsidenten zur Ernennung vor, aber er kann nicht sich quasi frei auswählen, wen er gern an seinem Kabinettstisch sitzen haben möchte. Und insofern ist es auch schwer, sich von jemand aus dem Kabinett zu trennen. Ich denke, hier ist der letzte Tropfen einfach, hat es fast zum Überlaufen gebracht und Olaf Scholz hat Christian Lindner entlassen müssen.
Bei diesem Punkt belassen wir es jetzt vor der nächsten Musik und danach komme ich noch einmal zurück und frage Sie, ich gebe Ihnen das schon mit, vielleicht ein bisschen zum Nachdenken, diese Entscheidung, die personelle vom Kanzler, wem hat die mehr geschadet? Ihm selbst, der SPD oder letztlich der FDP? Alles gut, wir sind fleißig auch noch am Reden, dann wenn die Musik läuft hier bei Radio Allgäu Sonntag. 2 Stunden, wir haben zu reden. Heute Vormittag tun wir das mit Dr. Paul Wingert von der SPD, der seit 2018 sich von der Politik verabschiedet hat, zumindest von der großen Politik. In der kleinen, kommunalen ist er nach wie vor immer noch aktiv. Ich komme zurück, Herr Dr. Wingert, und die Personalentscheidung, die, wie Sie selbst sagen, der Kanzler, also Olaf Scholz, sehr spät getroffen hat. Wem hat die am Ende jetzt, auch nachdem eine gewisse Zeit vergangen ist, wem hat Sie denn mehr geschadet? Dem Kanzler in Person, Olaf Scholz, der SPD oder Lindner und der FDP?
Also ich denke, der Blick in die Ergebnisse der jüngsten Umfragen beantwortet die Frage relativ einfach. Geschadet hat das vor allem der FDP, vor allem Christian Lindner. während der Kanzler nach zunächst einem gewissen Rückgang jetzt in der Sympathie wieder zugenommen hat, auch die SPD hat zugenommen. Ich glaube, insgesamt unterm Strich war diese Aktion, die ja mit militärischen Ausdrücken zum Teil bedacht worden ist seitens der FDP, ein Schlag ins Wasser und hat ihr selbst am meisten geschadet.
Also Sie wollten den Begriff vielleicht nicht erwähnen, ich sage es aber jetzt, D-Day, das war dieses Wort, was da verwendet wurde, dieses dann doch schon systematische Planen im Hintergrund, in Hinterzimmern für den Austritt aus dieser Koalition, lässt das Rückschlüsse natürlich auch auf die Partei und auf die Protagonisten zu?
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, das zeigt, welche Denke im Hintergrund steht und die Verwendung von solchen teilweise historischen Begriffen, teilweise militärischen Begriffen, die passt einfach nicht in die politische Auseinandersetzung.
Warum beschäftigt sich Deutschland, viele andere Staaten ja auch, warum beschäftigen wir uns immer mit Koalitionen, die natürlich aufgrund der Mehrheitsverhältnisse momentan nicht mehr anders machbar sind? Aber wir haben es jetzt gesehen, dass wenn drei Parteien sehr unterschiedlicher Einstellungen zu bestimmten Themen dann zusammenarbeiten müssen und müssen sich fast jeden Tag, erst recht zum Schluss, dazu zwingen, das kann es doch nicht sein. Warum gehen wir nicht ganz einfach und sagen, wer die Mehrheit hat, der stellt den Kanzler, der wird gewählt und dann muss er sich Mehrheiten suchen. Will hier Anleihen nehmen bei der EU, da gibt es sowas überhaupt nicht. Dann müssen immer Mehrheiten gesucht werden.
Ja gut, da muss man aber wissen, dass das EU-Parlament selbst keine Exekutiven oder keine Entscheidungen fällen kann, sondern dass die Entscheidungen letztlich in der Kommission getroffen werden. Das ist ein Exekutivkomitee, das aus den Länderregierungen bestimmt wird. Also die Systematik ist eine völlig andere und ich glaube, dass eine Minderheitsregierung in Deutschland auf Dauer nicht erfolgreich sein wird, weil es da zu viele widerstrebende Interessen in der Mehrheit des Parlaments dann gibt. Das mag bei ganz, ganz wichtigen existenzentscheidenden Problemen vielleicht funktionieren, aber in der Regel im Alltagsgeschäft, glaube ich, wird eine Minderheitsregierung nicht allzu viel bewegen können.
Was bewegt denn einen nach der Wahl dann vom Stimmenergebnis her, was viele ja prognostizieren, eine neue Koalition zwischen CDU, CSU und der SPD? Was ändert sich dann?
Das ist eine Frage, die...
Wo Sie gehofft hatten, dass ich Sie nicht stellen würde.
Nein, die Frage drängt sich ja auf. Der Blick in die Umfrageergebnisse zeigt ja, dass das eine der wahrscheinlichsten Möglichkeiten ist nach einer Wahl, aber und dass die auch von der Mehrheit der Menschen als positiv angesehen wird. Aber es wird eine schwierige Koalitionsverhandlung geben zwischen der Union und der SPD. Alternativ dazu könnte natürlich die Union auch mit den Grünen zusammengehen. Das wäre durchaus interessant und reizvoll zu sehen, wie sich das auf Bundesebene darstellen könnte. Aber da ist ja Markus Söder vor, der ja nun die Grünen in alle Ewigkeit zu verdammen scheint, womit er Friedrich Merz natürlich viele Möglichkeiten nimmt. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn CDU, CSU und SPD wieder in eine Koalition gehen, dann sollte das unabhängig vom Wahlergebnis auf Augenhöhe erfolgen und sie sollten sich gegenseitig respektieren und schauen, dass sie ein ausgewogenes Verhältnis schaffen zwischen den Forderungen, die im Wahlkampf aufgestellt worden sind und nicht versuchen, ihren Kopf einseitig durchzusetzen.
Sagt Dr. Paul Wengert von der SPD, zu Gast im Sonntag von Radio Allgäu an diesem Sonntagvormittag. Herr Dr. Wengert, wir zeichnen diese Sendung wenige Tage vor der Ausstrahlung aus. Wenn ich mir die Zahlen von heute Vormittag anschaue, dann gehe ich auf die kleineren ein. Dann haben wir die FDP, schaffen 5% nicht, liegen bei 4, BSW, Wagenknecht auch bei 4 in etwa. Sage ich jetzt, das ist jetzt ein polemisches Wort, dass das große Grauen auf uns zukommt, wenn wir die BSW über 5% haben, wenn wir die FDP über 5% haben, wenn wir die Grünen weit unten haben und am Ende die zwei Größten, also die CDU, CSU und SPD zusammen alleine keine ausreichende Mehrheit haben. Was ist dann?
Dann haben wir Verhältnisse, die das Regieren sehr, sehr schwer machen. Ich darf nochmal zurückblenden in den Beginn meiner politischen Aktivitäten. 1972 waren die Verhältnisse klar. Da gab es eine starke Union und es gab eine noch stärkere SPD. Und dann gab es irgendwo unter ferner Liefen noch die FDP. Das war's. Damals war klar, in welche Richtung es geht, wenn die eine oder die andere Seite regiert. Heute wird es für die Regierenden, vor allem in einer Dreier- oder Viererkoalition, sehr, sehr schwer werden, weil natürlich die Kleinen im Parlament versuchen werden, sich auf, ich sage es jetzt mal ganz salopp, Teufel komm raus, zu profilieren und keine Rücksicht nehmen werden auf eine funktionierende, gut funktionierende, angesehene Demokratie.
Dr. Paul Wengert von der SPD zu Gast im Sonntag nach der Musik, unser letzter Teil. Herr Dr. Wengert, dann schauen wir nach Österreich und wir schauen lächelt über den großen Teich zu einem Mann, der in den nächsten Tagen ein wichtiges Amt übernimmt. Dr. Paul Wengert von der SPD, und gehen wir rüber nach Österreich, einem Nachbarn, der, mit dem wir ja viel, viel gemeinsam haben und bei dem ein Mann namens Kickl von der FPÖ, ich glaube, es waren 26% bei der Wahl in Österreich, bei der Parlamentswahl, die er hatte. Er hatte die Mehrheit. Der Auftrag hätte an ihn gehen sollen. Van der Bellen, der Bundespräsident, hat sich aber geweigert, musste jetzt diese bittere Pille schlucken. Auch eine Pille musste der Chef der ÖVP, der zunächst alles sehr theatralisch, merken Sie nicht, dass hier im Hause keiner mit Ihnen etwas zu tun haben will, so hat er sinngemäß gesagt. Und jetzt, nachdem Van der Bellen die Entscheidung getroffen hat, doch Kickl den Auftrag zu erteilen, musste er sich hinstellen. Die Situation hat sich dann geändert. So, das ist ja auch etwas in der Politik, erstaunlicherweise. Da verkauft man sich doch ein bisschen, oder?
Es kommt natürlich draußen immer schlecht an, wenn das, was man gestern gesagt hat, heute nicht mehr gilt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die jetzt eingetretene Situation in Österreich vermeidbar war, dass die ÖVP sich ja fahrlässig auseinanderdividiert hat, weil ihr Wirtschaftsflügel eben in eine andere Richtung gezogen hat als Kanzler Nehammer, was letztlich zum Scheitern der Koalitionsverhandlungen geführt hat. Also ich hätte mir durchaus diese Dreierkonstellation und Regierung in Österreich vorstellen können, aber bei der ÖVP scheint es offensichtlich sehr rechtsstehende Kreise zu geben, die sich sagen, och, mit den Freiheitlichen können wir doch ganz gut. Wir haben das in den Ländern ja auch schon getan. Was sie einfach geflissentlich übersehen, ist, dass es einen riesengroßen Unterschied macht, ob es um den kleineren Partner geht oder ob dieser Partner dann den Bundeskanzler stellt.
Also getreu dem Motto eines Politikers, der einmal gesagt hat, das interessiert mich mal, dummes Geschwätz von gestern, so etwas frei formuliert.
Es gibt ja auch einen anderen interessanten Satz, der auf manche Politiker angewandt werden könnte. Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage?
Also kurz vor den 12 Uhr Nachrichten. Kommentatoren in Österreich, die benennen das Scheitern oder auch die Situation, die wir jetzt in Österreich haben, benennen die. Die geben dem Ganzen einen Namen und der Name ist Nehammer. Wie Sie ja schon angedeutet haben, trägt Nehammer die persönliche Verantwortung vielleicht für eine mangelnde Koalitionsfähigkeit und einem Entgegenkommen gegenüber der SPÖ?
Das kann ich jetzt aus Sicht eines aus der Sicht eines Nachbarlands nicht abschließend beurteilen.
Oder trauen Sie sich jetzt nicht?
Aber ich glaube, man kann die Schuld nicht auf die Schultern von Nehammer abwälzen. Er hat sich, glaube ich, sehr, sehr redlich bemüht, aber er wurde von doch einer nicht ganz unbedeutenden Zahl von Parteiforderern im Stich gelassen.
Schauen wir uns das nochmal an, so zwei, drei wichtige Punkte, die Kickl gesagt hat. Die EU, ganz, ganz kritisch, will den ORF will er reformieren. Soll den Satz gesagt haben, das Recht hat, der Politik zu folgen und nicht umgekehrt. Diesen Satz muss man sich immer so auf der Zunge zergehen lassen.
Das ist eine klare Kriegserklärung gegenüber der Gewaltenteilung in Legislative, in Judikative und Exekutive. Das zeigt ganz klar, wohin Kickl möchte. Das wird zu einer Orbanisierung Österreichs führen und einer Art Präsidialregierung, so wie wir das in Ungarn mit Orbán an der Spitze erleben müssen. Das wird der EU nicht gut tun, aber das wird auch Österreich letztlich nicht gut tun.
Und Amerika ab dem 20. Januar, glaube ich, ist die Einführung von Donald Trump. Was bedeutet das dann für uns? Ist die Trivialität dessen, wo man sicher sagen kann, was er von sich gibt, was er denn vorhat, ist das dann, und in jetzt etwas salopper Anspielung auf ein Wortspiel, ist es dann ein Trampeltier, was auf uns zukommt?
Ja, wir haben Trump ja schon 4 Jahre lang erlebt, und das ist ja das einzig Beruhigende im Hinblick auf die amerikanische Verfassung, dass nach den jetzt folgenden 4 Jahren Ende ist mit Trump, endgültig Ende ist mit Trump. Ich hoffe nicht, dass es ihm gelingt, eine so große Mehrheit hinter sich zu bringen, dass er die Verfassung ändern kann und letztlich auf Lebenszeit regieren wird.
Er hat beide Kammern aber.
Ich hoffe, ja, aber es bedarf einer qualifizierten Mehrheit, auch in Amerika. Und ich hoffe, dass mit Trump dann wirklich in 4 Jahren politisch Schluss ist und dass er sich endgültig auf sein Landgut Mar-a-Lago zurückziehen kann. Was er jetzt alles androht, das wird sich in vielerlei Hinsicht gegen das eigene Land richten. Wenn ich nur an die Strafzölle denke, Handelsbeschränkungen, Strafzölle haben noch nie etwas Positives bewirkt. Sie werden die internationale Wirtschaft schädigen, sie werden den Warenaustausch international schädigen. Es wird am Schluss der Verbraucher diese Rechnung bezahlen, die jetzt Trump aufmacht.
Zeigen Sie sich am Ende dieser Sendung, der Dr. Paul Wengert von der SPD, doch mal als Berater einer Bundesregierung, egal wie die aussehen mag. Wie soll sich denn diese Bundesregierung, ich nehme sie jetzt sicher sehr, sehr gewaltig in die Pflicht, wie sollte die sich denn gegenüber diesem Präsidenten dann positionieren?
Souverän. Wir sollten ganz souverän und offen und auf Augenhöhe versuchen, mit Trump zu verhandeln, ihm klipp und klar sagen, was nach europäischer und nach deutscher Sicht möglich ist, wo wir mitgehen können und wo wir keinesfalls mitgehen können. Falsch wäre ein Anbiedern, genauso wie ein lautstarker Widerstand, alles zu verdammen, was nun aus Amerika rüberkommt. Nerven behalten, souverän als Staat agieren und als Staatengemeinschaft, wie es die EU ist, das ist unsere große Chance. Und dieser Chance muss sich die EU und Deutschland auch bewusst werden. Und alle, die jetzt die EU angreifen und teilweise sogar abschaffen wollen, die sind auf einem völlig falschen Weg. Wir werden in der Nationalstaaterei untergehen. Die Chinesen lachen sich ins Fäustchen, Trump wird sich auch ins Fäustchen lachen. Je mehr wir uns zersplittern in Europa, desto schwächer werden wir und desto schwieriger wird es für jeden einzelnen Bürger in dieser EU und natürlich auch in Deutschland, die wir ganz besonders auf den Export angewiesen sind.
Letzte Frage an Sie, an Dr. Paul Wengert von der SPD. Wie groß ist Ihr Glaube an das, was Sie gerade gesagt haben?
Ich glaube, dass sich die jetzt agierenden Politiker dieser Problematik sehr wohl bewusst sind. Und ich hoffe, dass sie sich dann auch danach richten und nicht kurzzeitig umkippen, umfallen, Trump das Wasser reichen wollen. Das würde er genüsslich auskosten, wäre ein völlig falscher Weg. Sondern ich kann nur sagen, souverän die eigenen Interessen hier vertreten, aber trotzdem die Tür nicht zuschlagen. Amerika ist nach wie vor unser bedeutendster Partner. Und diese Freundschaft sollte man nicht aufs Spiel setzen im Hinblick auf eine doch relativ überschaubare Zeit von 4 Jahren.
Dr. Paul Wengert von der SPD, das war's. Ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch. Wünsche Ihnen alles, alles Gute.
Ja, vielen Dank, Herr Kolz. Es hat Spaß gemacht. Ich war gerne hier und grüße alle Ihre Hörerinnen und Hörer recht herzlich.
Wir hatten die SPD an diesem Sonntag. In einer Woche haben wir die CSU bei uns zu Gast mit auch einem ehemaligen Landtagsabgeordneten, den Dr. Wengert mit Sicherheit kennt. Das ist Eberhard Rotter, der dann bei mir in der Sendung zu Gast sein wird. Danke fürs Zuhören, sagt Norbert Kolz. Schönen Sonntag Ihnen. In einer Woche, wie gesagt, die nächste Ausgabe. Machen Sie es gut.